Es gibt so Bibeltexte, wenn die zur Vorbereitung anstehen, dann versucht man sie möglichst schnell wieder loszuwerden. So war das bei diesem Text auch. Ich hatte ihn mir vorgenommen, mal für eine Predigt vorzubereiten und ihn gelesen, kurz ein paar Gedanken gemacht und dann gedacht, doch, jetzt musst du wieder einen anderen finden. Der Text hat ja gar keine Bedeutung mehr für heute. Ja, ihr seht hier vorne schon diesen Vers aus diesem kleinen Abschnitt, Matthäus 15, wo Jesus diese Frau, ich glaube, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich auch, diese heidnische Frau wegschickt. Ja, sie kommt zu ihm mit der Bitte, dass doch ihre Tochter geheilt werden soll, und Jesus schickt sie weg. Das ist eine schwierige Stelle, ja, die man ja vielleicht manches Mal schon schnell überlesen hat. Und ich dachte, sie hat ja gar keine Bedeutung mehr, denn ab Matthäus 28, dann später, werden ja die Jünger in alle Welt geschickt, auch zu den Heiden. Jesus würde ja heute niemanden mehr wegschicken. Ja, was hat denn diese Geschichte noch? Und überhaupt dieses komische Bild von Jesus da, ja, dass er auf ein Gebet nicht reagiert. Aber irgendwie bin ich doch an diesem Text geblieben, weil am Ende steht diese großartige Verheißung hier, wo Jesus dieser Frau sagt, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Wer von euch würde das nicht mal gern von Gott hören? Hand hoch. Also das würden wir alle gern mal hören, ja? So verstehe ich das. Ja, das wäre was, wenn Jesus sagt, auf ein Gebet von uns hin, dir geschehe, wie du willst, weil dein Glaube groß ist. Da wollte ich einfach mal nachspüren, was ist denn dieser große Glaube? Was ist denn das, was diese Antwort von Jesus bekommt? Und deswegen bin ich an der Geschichte dran geblieben. Und ich dachte vielleicht, wenn selbst eine Heidin in der damaligen Zeit das von Jesus hört, dann vielleicht wir auch, die wir ja den Heiligen Geist haben. Also macht die Geschichte doch Sinn, dem mal nachzuspüren. Ich lese uns Matthäus 15 ab Vers 21. Ich weiß, ihr habt alle Bibeln dabei, aber ich habe trotzdem mal den Text hier vorne. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyros und Sidon, also heidnisches Gebiet. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, von den Krümeln, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Schwieriger Text. Wir müssen beten. Herr, das ist dein Wort für uns heute. Und er hat diese große Verheißung am Ende. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, zu verstehen, worin liegt dieser große Glaube und dass er uns dann auch geschenkt wird, und wir ermutigt werden für die nächste Woche. Amen. Ja, bleiben wir erstmal ganz beim Text, gehen ihn nochmal so durch und schauen mal auf diese Besonderheiten so ein bisschen, bevor wir dann fragen, worin besteht dieser große Glaube. Also Jesus zog sich zurück, Vers 21, er unterbricht seine Missionsreise, Predigtätigkeit und geht in heidnisches Gebiet. Im Markus-Text heißt es, er ging in ein Haus und wollte nicht, dass man ihn dort stört. Ja, also vielleicht wollte er wirklich eine Pause machen, vielleicht wollte er mit seinen Jüngern nochmal zusammen sein, vielleicht wollte er selber nochmal vom Vater eine Bestätigung für seinen Dienst bekommen, vielleicht wollte er selbst dort im heidnischen Land lebende, verstreute Juden noch besuchen, was auch immer, das wissen wir nicht. Jedenfalls, Jesus hat es auf diese Begegnung mit der Frau nicht angelegt. Das ist wichtig, das will Matthäus hier zeigen. Jesus hat die Frau nicht gesucht, sie hat ihn gesucht. Diese Begegnung geht nicht von Jesus aus. Und dann wird es ganz spannungsreich in dieser Begegnung. Vers 22, siehe, eine kananäische Frau kam. Oh, das ist für einen Juden natürlich Alarmzeichen. Ja. Kananäer, das sind die Feinde. Das sind die, die man ja früher aus dem Land vertrieben hat. Das sind die, die man im Auftrag Gottes das Gericht vollzogen hat. Das waren die Heiden, mit denen durfte man nicht sprechen. Die durfte man nicht einfach anfassen, die durfte man nicht ins Haus einladen, mit denen durfte man nicht am Tisch sitzen und essen. Das waren unreine Menschen für den Juden. Für uns heute, ja, die wir nicht mehr in so einer religiösen Kultur leben, wahrscheinlich schwer zu verstehen, aber das war für einen Juden undenkbar. Matthäus nennt es extra hier, damit wir das wahrnehmen. Sie ist eine Heidin, eine kananäische Frau. Aber Achtung, sie schreit, Sohn Davids. Es war der Titel des Messias im Neuen Testament. Diese Heidin erkennt, Jesus ist der Messias. Kyrios ruft sie hier. Im griechischen Alten Testament der Name für Gott. Ist spannend, ja? Matthäus macht das immer wieder in seinem Evangelium, dass er Heiden Jesus erkennen lässt. Und er zeigt damit, siehe Volk Gottes. Der Sohn Gottes kommt in das Seine, aber die Seinen nehmen ihn nicht an. Aber die Heiden, selbst die Heiden, die erkennen, wer er ist. Ja, so haben wir es schon am Anfang des Evangeliums bei den Weisen aus dem Morgenland oder den Magiern. Als sie nach Jerusalem kommen und sie wissen schon längst, der König der Juden ist geboren, die Schriftgelehrten, die müssen erstmal nochmal gucken, ja, wo, stimmt. Also immer wieder macht das Matthäus Heiden, an denen er zeigt, mein Volk erkennt mich nicht. Der heidnische Hauptmann, später dann mitten im Evangelium, der Jesus erkennt. Bis hin dann im Markus-Evangelium der römische Hauptmann am Kreuz, beim Kreuz. Sohn Davids, ruft sie. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Du bist doch ein Guter. Du bist einer, der diesen Geist besiegen kann. Das sieht sie alles in ihrem Glauben. Also spannungsreich. Ach Herr, sagt sie, das ist der Gebetsruf der Psalmen. Herr, hilf mir. Jesus schweigt. Es ist schwer. Es ist schwer, wenn Menschen beten und Gott nicht antwortet. Es ist ein hartes Schweigen an der Stelle. Das können wir schlecht ertragen, auch in der Gemeinde oft, ja, auch als Mitarbeiter, so wie die Jünger hier. Man sieht, da rackert sich einer ab und betet und kriegt keine Antwort. Das können wir nicht stehen lassen. In diesem Kampf wollen wir den Menschen nicht lassen. Da geben wir lieber schnell eine einfache Antwort, anstelle das auszuhalten. Und so die Jünger auch. können das nicht ertragen, dass Jesus, der sonst für alle da ist, bei dieser Heidin schweigt. Ist schwer zu interpretieren, was die Jünger hier genau meinen, wenn sie sagen, hilf ihr doch. Lass sie doch gehen, fertige sie doch ab, könnte man auch übersetzen. Also ist es ihnen peinlich, dass die Frau ihnen nachschreit? So heißt es im Markus-Evangelium. Ist ja schon auch unangenehm. Ja? Oder haben sie wirklich Mitleid? Herr, sieh doch mal, wie diese Frau dich anfleht. Jetzt hilf ihr doch endlich. Du kannst es doch. Ist für dich doch nur ein kleines. Jesus sagt jetzt etwas sehr Spannendes. Vers 24. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich bin gar nicht zuständig für diese Frau. Das ist ja eine Heidin. Die ist ja gar nicht aus dem Volk Gottes. Mit der habe ich als Messias gar nichts zu tun. Das ist ganz schön schwer für uns zu verstehen, ja? Weil wir so ganz nach Matthäus 28 leben. Aber damals war das wirklich so. Paulus macht das in Römer 9 bis 11 ganz deutlich. Und gerade aus dem Epheserbrief haben wir es auch gehört. Diese Frau ist nicht auf dem Fokus. Die ist nicht auf dem Schirm Gottes. Sie ist eine Heidin. Sie ist nicht erwählt. Sie gehört nicht zum Volk Gottes. Das ist tatsächlich so. Nur wenn wir das verstehen, verstehen wir das Evangelium, dass wir als Heiden plötzlich auch die Erlösung haben können. Das ist nicht selbstverständlich. Jesus war für diese Frau tatsächlich nicht, heute sagen wir noch nicht, zuständig. Jetzt fällt sie vor ihm nieder. Sie läuft zu ihm hin. Und das, was sie vorher nur innerlich gemacht hat, das macht sie jetzt äußerlich. Es ist eine schöne Szene. Gleichzeitig Distanz. Sie fällt zu seinen Füßen. Herr, sie betet weiter. Und gleichzeitig ist sie ihm ganz nah. Was Jesus jetzt sagt, das ist nicht nur für die Kritiker des Glaubens schwer, ich glaube auch für uns. Es ist nicht recht, sagt Jesus ihr. Es ist nicht nach dem Gesetz, heißt das. Es ist nicht gut. Gott will das nicht, dass man das Brot nimmt, das Brot aus dem Himmel, Jesus selbst, seine Kraft und gibt sie wem? Den Hunden. Ja, ist für die Juden das schlimmste Tier, wahrscheinlich noch schlimmer als das Schwein, ja. Der Hund. Man, immerhin steht hier im Text im Griechischen der Haushund, naja, ist nicht, zumindest nicht der Straßenköter vielleicht, aber trotzdem der Hund war für den Juden das, der Abschaum. Ja, ist hart, was Jesus hier sagt. Den Segen kann ich doch nicht nehmen, das, was Gott gibt, die Nahrung aus dem Himmel und kann die einem Hund hinhalten. Nimm sie den Kindern weg. Man wird erinnert an die Speisung der 5000. Ja. Ist kurz davor, braucht nur eine Seite umblättern. Da, wo das Himmelsbrot verteilt wird und das Volk Gottes isst und satt wird. Und als dann nachher die Jünger aufsammeln, wie viel Brote, mal zum Wachwerden, so eine kleine Quizfrage, wie viele Körbe bleiben übrig? 12. Das ist natürlich eine hohe Symbolik, ja, 12, das sind die 12 Stämme. Wenn das Brot verteilt wird, dann darf da nichts liegen bleiben, dass die Hunde kommen und das fressen. Es wird wieder eingesammelt und es sind 12 Körbe, weil es sind für die 12 Stämme, es ist ganz für das Volk Gottes da. Tja, wer wäre jetzt nicht umgekehrt von uns? Habe ich echt überlegt. Ich in jedem Fall, wirklich. Ich hätte gesagt, okay, gut. Wenn du mich hier mit einem Hund vergleichst, dann ist mir doch mein Rest Ehre wichtiger als die Heilung. Aber da, wo Männer vielleicht aufgeben, da fängt die Liebe dieser Mutter erst an. Und sie hat Glauben, Hoffnung und Liebe. Und jetzt wird sie schlagfertig. Jetzt ist sie clever. Jetzt hält sie diesem Rabbi etwas entgegen und ich traue mich mal zu sagen, mit dem Jesus nicht gerechnet hat. Zumindest will der Text uns das irgendwie spürbar machen. Wie sie jetzt so klug antwortet. Ja, Herr, das stimmt. Du hast recht. Aber, wenn ich mich recht erinnere, ich sage mal in Klammern, bei unserem eigenen Hund, ja, wir haben auch einen Hund, da wäre das auch so. Wenn Krümel runterfallen, weil ich will ja gar nicht das Brot, ich will ja gar nicht, dass du es den Kindern wegnimmst, ich wäre ja zufrieden, Herr, wenn es nur die Krümel wären, die beim Essen runterfallen und die dann eh unrein sind, die ja eh keiner mehr essen darf, wenn da Hunde sind. Und die würden mir schon reichen. Sie legt eine Lösung vor für dieses große Problem, wo sich die Propheten über Jahrhunderte den Kopf zerbrochen haben. Wie kann das denn irgendwann mal eintreten, was die Propheten sagen, dass am Ende der Zeit es für alle da ist und gleichzeitig wir doch das erwählte Volk sind? Das haben sie nicht übereinander bekommen, die schlauen Theologen damals. Diese Heidin, diese Frau in der Liebe zu ihrem Kind, sie versteht's. Wir brauchen doch nur die Krümel. Es muss dem Volk Gottes gar nicht weggenommen werden. Es ist so wertvolles Brot, dass das wenige reichen würde, um uns zu heilen. Und Jesus lässt sich überreden. Und man spürt förmlich im Text die Erleichterung Jesu, dass er dieser Frau doch helfen kann, weil sie diesen Glauben hat. Kurz drauf gibt es wieder eine Speisungsgeschichte, ja? Die Speisung der 4000. Quizfrage, wie viele Körbe bleiben übrig? Jetzt wäre es hilfreich, eine Bibel zu haben, ja? Jetzt muss man wirklich was wissen. 7. 7. Die 7 ist bei den Juden auch unter anderem die Zahl der Völker, der Heiden. 5. Mose 7 sagt Gott, 7 Völker werde ich in Kanaan vor dir vertreiben. Und plötzlich, direkt nach dieser Geschichte, ändert Gott sein Herz. Und jetzt ist das Brot des Lebens auch für die Heiden da. Ist krass, oder? Wie Matthäus das hier so schön zusammenstellt. Ich möchte mit euch jetzt schauen, worin liegt der große Glaube dieser Frau auch für uns. Ich möchte einfach 3 ganz kurze Anstriche machen und nochmal diesen Glauben dieser Frau kurz anschauen und fragen, was kommt darin zum Ausdruck, was für uns auch für die nächste Woche und vielleicht für ja auch als Veränderung in unserem Verständnis von Glauben drin ist? Ich habe einfach mal 3 Punkte daraus. 3 ja, Thesen vielleicht, kann man sagen. Erstens, unser Glaube ist groß, wenn er wagt, von Gottes Zukunft her in der Gegenwart zu hoffen. Unser Glaube ist groß, wenn er wagt, von Gottes Zukunft her in der Gegenwart zu hoffen. Das war der Glaube dieser Frau. Sie sah schon den nächsten Schritt, den Gott sowieso machen wollte. Das Brot für die Heiden. Ihr Glaube war ein Schritt voraus. Er war schon weiter als das, was Jesus hier sagt. Ich bin nur gesandt für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Sie hat geglaubt, schon einen Schritt weiter. Und das sagt Jesus, das ist großer Glaube. Wenn du das kannst, wenn dir das geschenkt wird, dass du von Gottes Zukunft her heute bitten und leben kannst, dann ist das ein großer Glaube. Das ist von jeher in der Bibel die Art zu glauben. Es fängt bei Abraham an. Gott sagt, du wirst ein großes Volk werden. Du siehst es noch nicht. Es ist meine Absicht. Aber jetzt lebe doch schon so, als wäre das so. Und darin besteht der Glaube Abrahams. Oder in den Propheten, Micha 4, Jesaja 2, wo es heißt, am Ende der Zeit, da wird dieses und jenes eintreten. Und dann schlussfolgert Micha, dann lasst uns doch heute schon so leben. Dein Glaube ist groß, wenn er wagt, von dem her, was Gott tun möchte, in der Gegenwart zu hoffen. Das ist Luthers Apfelbaum, der sagt, wenn morgen die Welt untergeht, heute pflanze ich noch den Baum. Das möchte ich lernen, diese grenzüberschreitende Kraft des Evangeliums in meinem Leben zu haben. Was ist denn der nächste Schritt, den Gott macht mit dieser Welt? Ist der Himmel. Ist, dass alle Völker heil werden? Ist die Beseitigung allen Übels und allen Schreiens und alles Leides? Und von daher soll ich glauben und heute bitten, dass aus dieser Zeit, die Gott anbrechen lässt in Zukunft, jetzt schon ein paar Krümel in meinem Leben sind. So sollen wir bitten. Und das heißt doch, wenn die Familie, die wir gerade betreuen als Ehepaar, wo ganz schlimme Dinge laufen und die ganz schwierig sind, dann möchte ich doch beten, morgens, wenn ich da sitze und an sie denke, Herr, schau mal, was für ein Geschrei, schau mal, was für ein Leid. Herr, lass doch schon ein paar Krümel aus deiner neuen Welt in das Leben dieser Leute fallen. Von Gottes Zukunft her, heute glauben. Das war das, was diese Frau gemacht hat. Sie hat sich nicht damit abgefunden, dass es nur für die Juden ist. Sie wusste, dieser Gott, der gibt es allen. Selbst wenn Jesus ihr hier sagt, ich bin nicht zuständig. So groß ist ihr Glaube. Zweitens. Unser Glaube ist groß, wenn er demütig mit Gott ringt und ihn herausfordert, dabei aber immer von seiner Gnade ausgeht. Unser Glaube ist groß, wenn er demütig mit Gott ringt. Es gefällt mir am Glauben dieser Frau, dass sie hier mit einem spricht, den sie meint, überreden zu können. Da habe ich echt viel von gelernt, von dieser Frau. Für mich war Gott irgendwie so ein Prinzip, ja. Einer, der ja alles schon festgelegt hat. Eigentlich macht es gar keinen Sinn zu beten, denn Gott hat ja alles schon beschlossen. Er ist ja der alles Bestimmende. Er weiß ja schon alles. Er hat ja alles schon festgelegt. Alles, was er schon längst wollte, das tritt ein. Und hier betet auf einmal jemand und meint, ich kann ja Gott vielleicht überreden. Das ist theologisch ganz schön schwer, ja, übereinander zu kriegen. Wie kann Gott einerseits alles wissen und die alles bestimmende Wirklichkeit sein und andererseits einer, den ich überreden kann? Das passt eigentlich nicht zusammen. Aber Jesus sagt, das ist ein großer Glaube, wenn du das versuchst, mich zu überreden. Weil dann betest du nicht zu einem kalten Prinzip, zu irgendeiner Gottheit, sondern dann betest du zu einem Vater, Vater unser. So wie ein Kind seine Wünsche dem Vater sagt und vielleicht hofft, ihn überreden zu können. So sollen wir beten. Es kommt eine große Innigkeit zum Ausdruck. Es ist dieses Ringen, wie Jakob am Fluss ringt mit Gott. Und wie Gott sich immer wieder in der Bibel, es ist erstaunlich, an wie vielen Stellen immer wieder überreden lässt. Von Mose, von Abraham und von anderen. Unser Glaube ist groß, wenn wir zu einem beten, von dem wir wissen, er ist ein Gegenüber. Er ist einer, mit dem man reden kann. Das ist nicht einfach nur ein Prinzip, ein höchstes Wesen irgendwie. Frau, dein Glaube ist groß, weil du verstanden hast, dass man Gott wirklich bitten kann. Und das Letzte. ist eine Spannung, ja, zu dem vorletzten Punkt, den wir gerade hatten. Unser Glaube ist groß, wenn er will, was Gott will. Unser Glaube ist groß, wenn er will, was Gott will. Es ist fast ein Widerspruch, ja, zu dem Gedanken eben, dass man Gott überreden kann. Aber darin besteht immer wieder die Spannung in unserem Gebetsleben. Auf der einen Seite, Vater unser, ich wünsche mir so sehr dieses und jenes. Und auf der anderen Seite, dein Wille geschehe. Und so sagt sie ja auch hier das Erste in ihrem Gebet oder in diesem letzten Satz, den sie sagt, ja, Herr, das stimmt. Was du eben gesagt hast, das will ich gerne annehmen. Ich gehöre nicht zum Volk. Herr, hilf mir zu wollen, was du willst. Das ist immer wieder, zwischen diesen beiden Dingen bewegt sich immer wieder unser Glaubensleben. Dass wir Gott bitten, dass er doch sich überreden lässt, aber auch, dass wir lernen zu wollen, was Gott will. Und vielleicht manches Mal in unserem Gebet passiert ja dann auch diese Wendung, dass wir mit einer Bitte zu Gott kamen und dann aber im Ringen mit ihm gemerkt haben, das andere, was Gott will, ist vielleicht doch das Bessere. Und wir lernen es anzunehmen, auch wenn es schwer ist, so wie hier. Das ist ein großer Glaube, wenn wir wollen können, was Gott will. Und zwischen diesen beiden Punkten bewegt sich immer wieder unser Gebet. Fassen wir es nochmal zusammen. Unser Glaube ist groß, wenn er wagt, von Gottes Zukunft her zu denken. Lernen wir zu beten, indem wir an die neue Welt Gottes denken. Und vielleicht ist das eine gute Übung, bevor wir beten, uns erst zu vergegenwärtigen, was Gott für uns einmal bereithält. Und von daher zu bitten, um Krümel zu bitten aus dieser Welt, wo wir den großen Kuchen anschneiden, sage ich mal. Von daher für uns selber und für die Leute, die zu uns gehören, das Gebet zu sprechen. Unser Glaube ist groß, wenn er demütig mit Gott ringt. Verstehen wir ganz neu, dass wir Gott auch überreden können. Dass wir sagen können, Herr, du bist ein Vater, du bist eine Person, mit dir kann man sprechen, dich kann man auch auf seine Seite ziehen. Das ist schwer, gerade für uns vielleicht auch theologisch zu fassen, aber vielleicht müssen wir da mal auch so ganz einfach bleiben wie dieser Text und so ganz kindlich wie diese Frau. Vater unser. Aber auch das Zweite in unserem Gebet und vielleicht hier als dieser dritte Punkt das Entscheidende, dass wir darum beten, dass wir Gottes Willen zu unserem Willen machen können und dass diese Veränderung immer wieder passiert und dass wir merken, darin wird unser Gebet, unser Wunsch ja gerade erfüllt, weil Gott viel mehr will und kann für uns, als wir bitten können. Die Geschichte endet hier gut. Es passiert Heilung und wir wissen, das passiert in unserem Leben nicht immer. Manches Mal ist es das größere Wunder, dass wir tragen können, was Gott uns zumutet. Und dieser große Glaube, von dem Jesus hier spricht, der ist auch keine Leistung. Jesus sagt an anderer Stelle, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann wäre es schon ein gigantischer Glaube. Es ist ein geschenkter Glaube, denn hier hat ihn eine Heidin, eine, die gar nichts mitbringt von ihrer Erziehung, von ihrer Praxis, von irgendetwas, sondern es ist ein Glaube, der entsteht in der Gegenwart zu Jesus. Sie steht dem Messias gegenüber und in ihr wächst dieser Glaube, weil sie ihn sieht. Und so ist die Nähe zu Jesus immer wieder der Ort, an dem dieser Senfkorn-Glaube wächst, der doch ein großer Glaube ist. Amen. Ja, wir beten. Herr, so wird es manchen geben hier in diesem Raum, der gerade sagt, ach Herr, ich habe ein Problem, ich habe eine Not, einen Zweifel, etwas, das mich anficht, etwas, das mir zusetzt, etwas, das mich belastet, etwas, das mich auch ganz grundlegend anficht. Und jetzt haben wir gelernt heute Morgen von dieser Frau, wie man betet und wie man auch mit dir ringt, wie man auch mal ein Schweigen von dir aushält und wie man doch am Ende ganz gewiss sein kann, dass du ein Vater bist. Ich möchte dich bitten, Herr, für all die schwierigen Situationen, die hier in den Familien und auch im Einzelleben da sind, dass du hilfst, sich an dieser Geschichte zu halten und so im Gebet das Gute zu erwarten. Weil das ist etwas, das wir immer hoffen können, Herr, dass durch unser Gebet, wenn auch nicht Heilung immer passiert oder eine grundlegende Änderung, doch das Böse weichen muss, so wie in dieser Geschichte. Danke, Herr, dass wir diese Verheißung haben, dass wir in deinem Geist beten können und dass wir, wie wir es ganz am Anfang gehört haben, Kinder deines Volkes sind. Hilf, Herr, dass wir jetzt auch entsprechend im Gebet und im Hoffen unterwegs sind.